Hallo und willkommen bei «Anders kompliziert». Das ist der Podcast von der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft. Ich bin der Andrin. In Kürze kommt unser ANG-Fokus-Magazin raus. Das Thema ist das mal Netzwerk. Und mutig begeben wir uns in dieser Ausgabe von Gennetzwerk über zelluläre Kommunikationsnetzwerke zu den Netzwerken in unserem Kopf. Weiter werden die komplexen Netzwerke in der Natur und zwischen den Arten betrachtet und wir wagen sogar einen Blick in die unsichtbare Welt der Bodennetzwerke. Natürlich dürfen auch andere Netzwerke, gesellschaftliche und ökonomische, nicht fehlen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie komme ich an das tolle Fokus-Magazin, dann geht ihr ganz einfach auf www.ang.ch, scrollt runter und klickt auf Beitritt, Formular ausfüllen, abschicken, fertig. Gut. In dieser Episode unterhalte ich mich natürlich passend zum Fokusthema mit dem Professor Dr. Christoph Stadtfeld. Er ist ETH-Professor für soziale Netzwerke, mir dazu aber gerade in dem Podcast. Darum viel Spass beim Zuhören.
Herr Professor Stadtfeld, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Sie sind Professor für soziale Netzwerke an der ETH Zürich und Co-Direktor von ETH Social Network Lab. Wäre spannend, wenn Sie uns kurz erklären könnten, wie Sie überhaupt in das Forschungsgebiet gekommen sind und auch was jetzt das Social Network Lab von der ETH das macht an Forschung.
Ja, sehr gerne und erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Also das Social Networks Lab ist Teil des Departements für Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und Staatswissenschaften an der ETH Zürich. Also wir sind nicht in einem der, ich sag mal, ingenieurswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Kerndepartemente angesiedelt, sondern eben in diesem breiter gefächerten Departement. Und das Social Networks Lab besteht aus zwei Professuren, die sich beide mit dem Thema von sozialen Beziehungen beschäftigen. Wir haben beide Professuren haben einen Hintergrund, der nicht aus den Sozialwissenschaften kommt. Insofern haben wir sehr viele methodische, statistische Informatikkomponenten in unserer Forschung. Also mein Hintergrund ist, ich habe Informatik in Karlsruhe studiert. Ich habe dann eine Promotion zum Thema statistische Analyse von Netzwerkdaten gemacht. Das war aber eher, ich würde sagen, eine sehr datengetriebene Arbeit. Und bin dann aber über eine Postdoc-Stelle in den Niederlanden, in Groningen, in mehr soziologische Forschung übergegangen. Und seit 2014 habe ich diese Professur hier an der ETH. Und im Prinzip kombiniert sie ein wenig diese verschiedenen Einflüsse. Also sowohl den Informatik-Hintergrund, die Statistik, aber mit sozialwissenschaftlichen Fragen. Also es sind sozialwissenschaftliche, hauptsächlich soziologische Fragen, die wir versuchen mit Netzwerken, Daten und Netzwerkmethoden zu beantworten.
Also das heißt, Sie untersuchen soziale Netzwerke. Was sind denn genau soziale Netzwerke? Was verstehen Sie alles unter dem Begriff?
Ja, also der Begriff ist schon recht alt, also circa 100 Jahre wird der schon verwendet in der Sozialforschung. Und im Prinzip geht es um die Beziehungsgeflechte, um die Beziehungen, in die wir als Menschen eingebettet sind. Also Menschen sind soziale Wesen und wir sind alle, haben Kontakte, Familie, Freunde, Arbeitskontakte, die uns prägen, die wichtig sind und Teil unserer Identität sind. Und gleichzeitig ist es so, dass wir uns auch in den Menschen spiegeln, die uns umgeben. Also es gibt Ähnlichkeiten, es gibt gemeinsames Beeinflussen. Das heißt, wir als Individuen sind eben Teil von einem Beziehungsgeflecht. Und was die, das können verschiedene Arten von Beziehungen sein. Also Freundschaften, Partnerschaft, Nachbarschaftsbeziehungen, Arbeitsbeziehungen. Und was die Netzwerkforschung macht, ist, dass sie aus diesen individuellen Betrachtungen von Netzwerkbeziehungen ein bisschen, ich sag mal, herauszoomt, so eine Vogelperspektive einnimmt und sagt, okay, eine Person ist eingebettet in ein Netzwerk von 20, 30 anderen oder mehr oder weniger. Und aber jede von diesen Personen in dem persönlichen Netzwerk hat ja auch wieder ein Netzwerk. Und im Prinzip können wir dann, wenn wir weiter rauszoomen, können wir versuchen zu beschreiben, wie die Netzwerke zum Beispiel einer Organisation aussehen, wie die Netzwerke einer Stadt aussehen, wie Netzwerke im Kanton Aargau aussehen oder wie vielleicht die Netzwerke einer gesamten Gesellschaft aussehen. Das wirft natürlich Fragen auf, wie können wir sowas überhaupt messen, wie können wir sowas analysieren. Aber das sind so die grundsätzlichen Fragen, zu verstehen, wie Netzwerke strukturiert sind und was die Strukturen, in denen wir uns befinden, eigentlich für uns als Individuen wieder bedeuten.
Also könnte das riesige Netzwerk sein, und ich stelle mir immer vor, das gibt dann so, also jede Person ist ein Knotenpunkt.
Ganz genau, ja.
Und da gibt es Personen, die irgendwie ganz viele Verknüpfungen haben und solche, die ganz wenig haben. Stelle ich mir so vor, es gibt dann so die Extremen auch, oder?
Dass man ja, auf jeden Fall. Es gibt da auch zum Beispiel Theorien zu, die dann eher so aus dem Bereich der Ökonomie kommen, dass es oft erfolgreiche Leute sind, die verschiedene Gruppen verknüpfen, weil sie verschiedene Einflüsse von verschiedenen Bereichen haben und so vielleicht schneller neues Wissen generieren können als eine Person, die eher nur in eine Gruppe eingebettet ist, die vielleicht sogar eher in der Peripherie des Netzwerks ist. Also es gibt da verschiedenste, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte oder verschiedene Argumente, inwiefern die Position in Netzwerken einen Einfluss haben könnte darauf, ob Menschen beispielsweise erfolgreich sind, ob Menschen gesund sind, ob sie sich wohlfühlen, und viele andere individuelle Beobachtungen können da einfließen.
Ich habe gerade vorher schon kurz erwähnt vom Messen. Es wäre interessant, wie messen Sie das? Sind Sie Leute, Menschen fragen, was ist Ihr Netzwerk, was kennen Sie, wie untersuchen Sie das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ist tatsächlich so ein Ansatz von eine Mischung verschiedener Methoden. Also der klassische soziologische Ansatz, das ist auch der, den wir verfolgen in meiner Gruppe, ist, dass wir tatsächlich Leute befragen. Das ist sehr aufwendig, über Fragebögen oder sogar über direkte Interviews kann man versuchen herauszufinden, wie die Netzwerke einer bestimmten Person aussehen. Wenn ich habe eben gesagt, wir können die Netzwerke einer ganzen Organisation, könnten wir zum Beispiel untersuchen, wenn wir was über diese Organisation lernen wollen, dann wäre die Konsequenz, dass man versucht, alle Leute in dieser Organisation zu befragen. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Auf der anderen Seite ist es oft sehr einsichtsvoll, weil Netzwerke sind nicht etwas Objektives, sondern Netzwerke sind eben auch was Wahrgenommenes, was Kognitives. So, wenn Sie beschreiben würden, wer Ihre 10 oder wer die 10 wichtigsten Personen in ihrem Leben sind, vielleicht gibt es eine 11. und 12. Person, die erwarten würden, auch auf dieser Liste zu sein. Oder vielleicht ist es auch andersrum. Und wir sehen das oft in Befragungen, dass die Wahrnehmung einer Beziehung, ob das jetzt Freundschaft ist, ob das eine gute oder negative Arbeitsbeziehung ist, ob das sogar teilweise was eine Partnerschaft ausmacht, dass Leute Beziehungen unterschiedlich wahrnehmen. Und insofern ist die Befragung sehr hilfreich, weil sie eben diese Wahrnehmungen, diese kognitiven Elemente offenbart und vielleicht auch Diskrepanzen. Mhm. Auf der gleichen Seite ist es natürlich extrem aufwendig, Leute zu befragen. Also es dauert sehr lange und es ist auch kognitiv für die befragten Personen gar nicht so leicht, ihre Netzwerke wiederzugeben. Und da passieren viele Fehler, also es gibt Messfehler. Also es ist sehr aufwendig, diese Netzwerke per Fragebogen zu erheben. Also es kostet viel Zeit für die Befragten. Und es ist kognitiv auch gar nicht so leicht, sich an seine Netzwerke zu erinnern und diese korrekt wiederzugeben. Mhm. Das heißt, wir haben da, man kann sagen, Messfehler. Auf der anderen Seite haben wir eben diese sehr persönlichen Einsichten in Netzwerke. Und oft kombinieren wir diese Befragungsdaten dann, soweit es möglich ist, mit Verhaltensdaten. Das können zum Beispiel digitale Verhaltensdaten sein. Also wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu dem Beispiel der Organisation, das ist jetzt nicht das Fokus-Forschungsthema meiner Gruppe, aber in einer Organisation haben wir beispielsweise vielleicht dann oft, wenn Sie an eine Firma denken, Daten über Kommunikation. Wer telefoniert mit wem? Wie kommunizieren Leute per E-Mail? Im Rahmen von Experimenten, von wissenschaftlichen Experimenten, können wir auch über andere Erhebungsverfahren nachdenken. Also beispielsweise schauen, ob Leute bereit sind, bestimmte zum Beispiel RFID-Tags anzutragen, die einfach messen, wer sich mit wem im gleichen Raum aufhält, wer sich mit wem möglicherweise unterhält. Also es gibt da verschiedene Ansätze. Und unsere Idee ist, dass wir diese Befragungsdaten, die sehr subjektiv sind, fehleranfällig, aber gleichzeitig sehr einsichtsvoll, kombinieren mit Verhaltensdaten, die eine objektive Seite haben, aber auf der anderen Seite schwer zu interpretieren sind, was diese tatsächlich dann bedeuten für die Menschen.
Mhm. Also auch jetzt, wenn jetzt jemand im gleichen Raum ist, heißt es da zwingend, dass jetzt da die Person nachher sagt, Ich habe eine Connection zu der Person, die im gleichen Raum war. Zu
Ganz
wichtig
genau.
gesehen.
Also einerseits sagt natürlich räumliche Nähe nicht direkt was darüber, ob eine Interaktion stattgefunden hat, aber es sagt zum Beispiel auch nichts darüber, was für eine Interaktion stattgefunden hat, ob das ein Konflikt war oder ein gemeinsames Plaudern. Und das können wir natürlich über so digitale Spuren nicht unbedingt direkt herausfinden. Und gleichzeitig hat natürlich auch die, haben die digitalen Daten oft einen blinden Fleck. Also gerade wenn wir zurückgehen zu dem Beispiel der Organisation, wenn Leute viel per E-Mail kommunizieren, heißt das vielleicht auch, dass sie eben nicht in den zwei Büros nebeneinander sitzen, sonst könnte man sich einfach auf dem Flur kurz treffen. Das heißt, es gibt da vielleicht dann auch wieder Messfehler anderer Art. Und deswegen ist dieser multidimensionale, also gemischte Ansatz, Mischung verschiedener Erhebungsverfahren sehr vielversprechend, aber auch gleichzeitig anspruchsvoll, weil das wiederum Fragen aufwirft, wie man diese Daten dann überhaupt analysieren kann.
Okay. Ja, das klingt sehr, sehr aufwendig, auch das, all die Daten zu erheben. Darf ich noch fragen, Sie untersuchen auch sagen, die Dynamik von diesen Netzwerken. Natürlich ist auch wahrscheinlich das Spannende. Das heißt, wie entstehen Netzwerke und wie verändern sich über die Zeit? Also, beispielsweise in der Firma, in der Familie, etc., mit Freunden. Kann man da etwas, gibt es da bestimmte Mechanismen oder Muster, wie sich das entwickelt?
Ja, also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Arten, wie Beziehungen entstehen, aber es gibt tatsächlich Muster, die sich oft wiederfinden. Es ist oft so, dass am Anfang von Beziehungen ein erster, oft auch zufälliger Kontakt steht. Zufällig im Sinne von, dass man eine Person nur deshalb trifft, beispielsweise, weil man sich aus irgendeinem Grund entschieden hat, in der gleichen Organisation zu arbeiten oder das gleiche Studienprogramm zu starten oder die gleiche Schule zu besuchen. Also insofern, es steckt viel Zufälligkeit in, wen man überhaupt trifft. Und oft entsteht dann über Interaktionen eine erste Art von Beziehung, dass man sich unterhält, dass man austauscht, vielleicht Gemeinsamkeiten entdeckt. Und oft ist es über die Gemeinsamkeiten, gemeinsame Interessen, eventuell auch Gemeinsamkeiten, was soziale Beziehungen angeht, gemeinsame Freunde haben, gemeinsame Kontakte haben. Entstehen oft intensivere Beziehungen, können dann Freundschaften entstehen. Also es ist oft so ein schrittweiser Prozess, wo am Anfang oft so etwas Zufälliges stehen kann und am Ende aber doch sehr strukturierte Prozesse oft stattfinden. Also das, was ich sagte, also die gemeinsamen Freunde beispielsweise.
Sie haben es vorher schon kurz erwähnt, wegen Gesundheit oder Erfolg, haben Sie ja auch gesagt vorher. Das heißt, die ganzen Netzwerke und wo man im Netzwerk steht und wie man Netzwerk, sage ich mal, pflegt, hat einen starken Einfluss auch auf Gesundheit oder wie erfolgreich man ist. Ist das nachweisbar so, nehme ich an?
Ja, also es gibt tatsächlich schon seit vielen Jahrzehnten Forschung zu verschiedensten individuellen Themen, die sich mit Netzwerken teilweise erklären lassen. Und ich habe am Anfang ja gesagt, dass wir Menschen sind ja sehr soziale Wesen. Und es gibt Untersuchungen, die beispielsweise genau das zeigen, was Sie gerade gesagt haben. Also dass Gesundheit, sowohl physische als auch mentale Gesundheit zusammenhängen mit der sozialen Integration, auch mit der wahrgenommenen Einbettung in soziale Netzwerke. Es sind auch Themen wie Erfolg. Ich hatte das eben kurz genannt im Kontext von Organisationen. Aber es ist auch in anderen Bereichen ist das ein Thema. Also wir untersuchen beispielsweise Studierende und welche Unterschiede es gibt bei den sozialen Netzwerken von Studierenden. Das ist ein spannendes Thema, weil oft sind es ja, wenn junge Menschen an die Universität kommen, kennen sie oft viele oder wenig Leute. Manche haben vielleicht Freunde von zu Hause, aber andere sind vielleicht erstmal ganz auf sich allein gestellt. Und wenn man ein Jahr später in die gleiche Gruppe geht, sind das oft sehr dicht gewebte Freundschaftsnetzwerke. Wenn wir fragen, wer sind die wichtigsten Personen in eurem Leben, ein großer Prozentsatz nennt mindestens eine Person unter den Mitstudierenden, die zu den wichtigsten Personen gehört. Also das ist wirklich aus einem nicht existierenden sozialen Kontext wird ein ganz wichtiger sozialer Kontext. Und auch hier ist es so, dass es starke Unterschiede gibt. Manche Studierende sind gut eingebettet, haben viele Kontakte und andere sind eher in der Peripherie oder wenig integriert. Und es gibt natürlich im Einzelfall erfolgreiche Menschen beider Arten, aber generell ist die Tendenz eher in unserer eigenen Forschung, dass wir sehen, dass die Studierenden, die besser eingebettet sind, etwas besser, erfolgreicher sind im Studium. Und das kann verschiedene Erklärungen haben. Beispielsweise Netzwerke sind wichtig dabei, Informationen zu finden, Zugang zu finden zu den richtigen Informationen, vielleicht ganz praktische Sachen wissen, wo man gut lernen kann, wo es gute Lernmaterialien gibt. Es sind psychologische Aspekte, also das Gefühl, eingebettet zu sein, gibt einem eine gewisse Stressresilienz im Studium. Und dann sind es aber auch andere praktische Sachen, wo das Netzwerk selber hilft. Zum Beispiel, wenn man Lerngruppen sucht, gemeinsames Lernen, gemeinsames Arbeiten. Dort hilft es dann, wenn man Kontakt zu Leuten hat, die ähnliche Ziele haben, weil oft ist es in Gruppen das Lernen einfacher, motivierender, vielleicht auch besser als wenn man das alleine macht. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Es gibt auch Individuen oder Menschen, die auf sich alleine gestellt äußerst erfolgreich sind. Und es gibt Leute, die extrem gut eingebettet sind und keinen Erfolg haben. Es ist eher eine generelle Tendenz, dass es hier auch so zu sein scheint, dass die Einbettung einen Effekt darauf haben könnte, wie erfolgreich Studierende sind.
Okay, sehr spannend. Dann über das Soziale haben wir ja jetzt alle auch erfahren, hat eine gewisse Komponente gehabt während Corona. Wir haben mit Lockdowns zu kämpfen gehabt, also mit sozialer Isolation. Ich nehme mal an, das haben auch Sie können studieren, wahrscheinlich in gewissen Effekten. Haben Sie da etwas gesehen, herausgefunden?
Ja, also wir haben uns soziale Netzwerke während und vor Corona angeschaut, auch im Kontext von diesen Studierenden-Netzwerken. Mhm. Weil wir waren in der interessanten Situation, dass wir schon seit 2 Jahren Daten erhoben haben, wie sich Netzwerke verändern. Also seit 2017 haben wir Daten erhoben und dann Anfang 2020 mit dem Beginn der Corona-Pandemie haben wir diese Frage Befragung einfach noch verlängert, um zu sehen, wie sich Netzwerke verändern und auch wie sich die mentale Gesundheit von Studierenden verändert während dieser Zeit. Und das ist eine eher beschreibende Untersuchung. Also wir haben gesehen, dass es Studierende schwerer hatten. Also es gab schlechtere Werte bei Themen wie depressiven Symptomen, bei Angst, bei wahrgenommener Einsamkeit, bei Stress, all das hat sich in die negative Richtung entwickelt. Und gleichzeitig war es auch so, dass mehr Studierende sich komplett isoliert gefühlt haben in dem Netzwerk, weil es eben auf einmal nicht mehr möglich war, sich physisch zu treffen. Was wir auf der anderen Seite gesehen haben, ist, dass diese Beziehung auch eine gewisse Resilienz für die meisten Studierenden hatten. Also es sind in der Zeit digitale Plattformen sind explodiert und viele haben gesagt, sie haben immer noch regelmäßig Kontakt, pflegen ihre Beziehungen weiter wie vorher, auch wenn sie jetzt zeitweise ausweichen müssen auf digitale Medien. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass es oft Beziehungen gibt, alte Freundschaftsbeziehungen, die Jahrzehnte überdauern können, ohne dass vielleicht sogar ein regelmäßiger Kontakt da ist und die dann trotzdem wiederbelebt werden können. Also das ist Forschung, wo man über Jahrzehnte spricht. Hier sprechen wir dann über vielleicht die extremen Lockdown-Zeiten. Das waren Monate. Das heißt, es ist, ich glaube, es gibt bei den bestehenden Beziehungen wahrscheinlich keine starken langfristigen Effekte. Mhm. Es gab aber ein paar interessante Effekte bei den Studierenden für diejenigen, die erst unter Corona angefangen haben zu studieren. Also die Kohorte aus dem Jahr 2020, die hatten für die war alles anders, weil wir haben oft gesehen, dass die ersten Monate, und das ist nicht nur unsere Forschung, sondern auch die Forschung von anderen, ist, dass die ersten Wochen, ersten Monate eine extrem wichtige Zeit sind für das Entstehen von sozialen Netzwerken unter Studierenden. Und es war nun zu der Corona-Zeit ja so, dass es ein Lockdown gab. Und man hat dann hier in der ETH beispielsweise versucht, trotzdem soziale Kontakte zu ermöglichen, auch persönliche Kontakte zu ermöglichen, indem man Studierende in sogenannte Bubbles eingeordnet hat. Dass man gesagt hat, okay, es gibt Bubbles, die sich in dem Vorlesungssaal treffen. Und falls es dort eine Erkrankung gibt, dann müsste sich die Bubble organisieren, aber eben nicht der ganze, die ganze Studierendenkohorte. Also es war eine sehr schlaue und pragmatische Art, würde ich sagen, um einerseits Kontakte zu ermöglichen, andererseits das Infektionsrisiko zu minimieren. Es hat sich dann aber gezeigt, und das ist eine Untersuchung, die wir auch immer noch weiterführen, dass diese Bubbles einen extrem großen Effekt hatten auf darauf, wer auch langfristig sich mit wem befreundet, mit wem zusammen studiert, wer überhaupt wen kennt. Also sind oft ja große Departemente, die gemeinsam anfangen zu studieren. Und dieser Bubble-Kontext von vielleicht circa 20 Studierenden war plötzlich ein extrem wichtiger sozialer Kontext, in dem ganz, ganz viel entstanden ist. Und es gibt tatsächlich richtige Lücken zwischen den Bubbles, wo es wenig Beziehungen gibt und gleichzeitig eine ganz starke Kohäsion und ein starkes Miteinander innerhalb von einigen Bubbles.
Sehr also spannend. Ja, super. Das ist wie die erste zufällige Komponente, die Sie vorher erwähnt haben, wo jetzt als Bubble entstanden ist, wo nachher...
Ganz genau. Hier war es dann, die Zufälligkeit war im Prinzip designed, weil man eben diese Bubble-Zuordnung auch komplett randomisiert vorgenommen hat unter Berücksichtigung einiger Faktoren. Man wollte beispielsweise sicherstellen, dass Studierende, die aus Minderheitsgruppen kommen, sowohl Leute aus der eigenen Gruppe als auch aus den Mehrheitsgruppen finden. Mhm. Also es gab da schon ein paar spezielle Aspekte, die noch mit eingeflossen sind, aber ansonsten war das tatsächlich eine designte Zufälligkeit. Und man kann daran wirklich schön studieren oder intensiv studieren, wie wichtig diese Zufälligkeit eigentlich ist, die ich am Anfang kurz angesprochen habe.
Okay, sehr, sehr interessant, cool. Und jetzt gerade, wenn Sie da junge Leute studieren, heutzutage verstehen wir unter sozialen Netzwerken meistens auch ein bisschen automatisch soziale Medien, wie Facebook und so weiter. Können Sie vielleicht noch sagen, wie muss ich denken, wie soziale Medien unsere sozialen Netzwerke beeinflussen? Was machen die für, was haben die für einen Bestandteil?
Das ist eine spannende Frage, weil also einerseits der Begriff soziale Netzwerke ist natürlich sehr populär geworden durch soziale Medien. Es gibt ein gewisses Paradox bei den sozialen Netzwerken. Einerseits hat man gedacht, als soziale Netzwerke aufkamen, so Anfang der Nullerjahre, dass die Möglichkeit, sich mit sehr vielen Leuten zu vernetzen, mit sehr vielen Leuten in Kontakt zu bleiben, von sehr vielen Leuten Informationen zu bekommen, dazu führen würde, dass Leute viel diversere Netzwerke haben und vielleicht dass sogar gesellschaftliche Unterschiede dadurch abgeschwächt werden, wenn auf einmal beispielsweise Menschen aus niedrigeren sozialen Schichten sich verbinden können mit höheren, wenn Leute aus dem linken Spektrum sich verbinden können mit Leuten aus dem rechten Spektrum. Wir wissen heute, dass das überhaupt nicht aufgegangen ist, sondern dass tatsächlich es eher so scheint, dass soziale Netzwerke und die Möglichkeit eben auch Gruppen abseits des Mainstreams zu bilden, eher dazu geführt hat, dass Leute sich noch stärker polarisieren und noch mehr in spezialisierte, sage ich mal, Untergruppen einteilen. Möglicherweise ein zweites Paradox der sozialen Medien ist auch, dass einerseits haben Leute sehr viele Möglichkeiten, mit anderen zu interagieren, mit sehr vielen Leuten Kontakt zu halten. Und trotzdem nehmen viele Menschen auch eine starke Einsamkeit wahr, trotz dieser Möglichkeiten, die so, man könnte sagen, trotzdem es so leicht ist wie nie zuvor, soziale Beziehungen zu pflegen und Kontakt zu halten.
Also bringt es uns nicht unbedingt näher zusammen, wie man sich am Anfang erhofft hat, so sozial ist es vielleicht gar nicht, sondern es bringt das zum Teil gerade ein bisschen, also vielleicht innerhalb von diesen einzelnen spezialisierten Bubbles vielleicht schon, aber nicht insgesamt, eben nicht links und rechts und mit unterschiedlichen Einkommensverteilungen.
Ja.
So also nicht.
Ja, also es bringt sicherlich, hat viele Menschen zusammengebracht. Aber gleichzeitig sind natürlich soziale Beziehungen online nicht das gleiche wie echte physische Kontakte. Das heißt, es gibt natürlich einiges, was fehlt. Einerseits gibt es diese ganze Diskussion, wie stellen sich Menschen überhaupt dar auf sozialen Medien? Das ist ja oft die positivere, die lachende Seite der glücklichen Urlaube und Abende, aber eben nicht so die Konflikte, die Probleme Und für viele Menschen bedeutet diese verzerrte Darstellung von anderen vielleicht auch dann eine stärkere negative Einschätzung des eigenen Lebens. Also es kann da negative Effekte geben, auch auf die psychische Gesundheit. Ich hatte eben kurz das Thema wahrgenommene Einsamkeit angesprochen. Natürlich ist es auch so, dass selbst wenn wir miteinander chatten und regelmäßig Informationen austauschen, dass trotzdem diese Beziehungen nicht die gleiche Vielfalt haben wie persönliche Kontakte. Also es gibt natürlich viele Aspekte, das gemeinsame physische Erleben, die gemeinsamen Erfahrungen, dass man eben nicht so einfach teilen kann über soziale Medien und was dann eben dazu führen kann, dass vielleicht, obwohl eine Beziehung aufrechterhalten wird, obwohl man Kontakte hat, dass eben die wahrgenommene Einsamkeit stark sein kann. Ich möchte jetzt aber nicht nur negative Sachen sagen. Natürlich gibt es auch unglaublich viel, was leichter geworden ist durch soziale Medien. Und
Sie haben kurz erwähnt, die Mentalgesundheit, soziale Medien wird eher nachgesagt, dass sie einen negativen Effekt haben. Gibt es ein nicht positiv oder gibt es eher ein nicht negativ? Oder kann man es so sagen?
Ja, das kann ich so gar nicht sagen. Aber es gibt sicherlich diese Phänomene, die Sie jetzt auch erwähnt haben. Also einerseits dieses Selbstwahrnehmung, Selbstbild, das beeinflusst werden kann durch soziale Medien. Einerseits, andererseits diese Frage der wahrgenommenen Einsamkeit, dadurch, dass Beziehungen vielleicht nicht die gleiche Tiefe haben wie persönliche Kontakte. Auf der anderen Seite gibt es auch Untersuchungen, wie Leute mit gesundheitlichen Problemen noch profitieren können von sozialen Medien. Also wie beispielsweise sie lernen können, ihre sozialen Kontakte einzusetzen, um in Krisensituationen Hilfe zu bekommen. Ich meine, es ist ja schon interessant, wir haben heute fast alle ein Smartphone in der Tasche, wo wir direkten Zugang zu fast allen Leuten in unserem persönlichen Netzwerk haben. Die wenigsten können wir nicht innerhalb von Sekunden erreichen, wenn dies notwendig ist. Und es gibt dazu tatsächlich Forschung und es gibt auch ein spannendes Projekt an der Uni Zürich, wie man dieses Potenzial der sozialen Kontakte in der Hosentasche nutzen kann, insbesondere für Personen, die schon gesundheitliche Probleme haben, die beispielsweise unter Depressionen leiden. Und ich denke, da hat es auch viel Potenzial. Also nett positiv, nett negativ, glaube ich, ist schwer zu sagen. Aber es ist wichtig zu verstehen, wo Risiken entstehen können und wo vielleicht Potenziale auch sind, um die Situation von Menschen zu verbessern.
Wenn wir noch ganz kurz bei den Social Media bleiben, wir wissen, dass zum Beispiel sogar Entwickler von den Social Media Apps ihren Kindern sagen, sie sollen also das verbieten, das zu brauchen. Nutzen Sie selber auch Social Media?
Sehr wenig. Ich habe beispielsweise einen Account auf Twitter oder X, wie das neuerdings heißt, den ich allerdings rein beruflich nutze. Und das heißt, ich folge nur Leuten aus meinem Forschungsfeld. Ich schreibe auch nur über Forschungsthemen und über Themen aus der akademischen Welt. Ich muss aber sagen, dass ich mehr und mehr genervt bin, weil natürlich auch dort gibt es Algorithmen, die Informationen für mich filtern. Und diese Algorithmen haben gelernt, dass selbst wenn ich in meiner Arbeitszeit für berufliche Zwecke schaue, ob ich Informationen finden kann, die ich anderswo vielleicht nicht sehe, dass ich oft an Posts hängen bleibe, die sich um Themen drehen wie Fußball, politische Themen. Und inzwischen besteht mein ganzer Feed eigentlich nicht mehr aus beruflichen Dingen, sondern aus den Dingen, die der Algorithmus gelernt hat, eigentlich eine Ablenkung meiner Arbeitszeit sind. Insofern hat das so ein bisschen zumindest den Zweck als Informationsquelle verloren. Und ich nutze es inzwischen deutlich weniger, weil ich gemerkt habe, dass es eben keine sinnvolle Bereicherung mehr ist, wie ich das am Anfang dachte. Ja. Insgesamt benutze ich soziale Medien sehr wenig.
Also ist mehr auf eine Ablenkung durch die Algorithmen und weniger gespürt sie so, dass das Gehässige auch, man sagt ja immer, gerade auf X und Twitter, dass es immer ein bisschen gehässiger ist geworden. Ist etwas, was ich jetzt nicht selber erfahre, jetzt bei ihren akademischen Themen.
Ja, es gibt natürlich sehr viel polarisierende Meinungen, die dann auch sehr viel Sichtbarkeit erzeugen. Das nehme ich auch wahr, weil diese natürlich dann auch wieder wahrscheinlicher sind, dass ich sie angezeigt bekomme. Auf der anderen Seite ist die Gruppe derer, die ich folge, schon eher limitiert in der Hinsicht, dass ich, wenn dort was gepostet wird, dass es eher akademische Themen sind. Aber wir wissen natürlich aus verschiedenen oder von verschiedenen Studien, dass Sprache, Gehässigkeit stark zunehmen können, auch in kurzer Zeit, und dass Leute auch sich sehr dazu neigen, in bestimmte Gruppen einzuordnen und vielleicht auch negativ miteinander zu kommunizieren.
Ja. Also was wenn ich im echten Leben, in einer echten Interaktion nicht so schnell wird passieren.
Ja, ich glaube, das ist im persönlichen Kontakt tatsächlich oft nicht so schnell eskaliert, weil wir natürlich alle gelernt haben, auch mal durchzuatmen, auch mal zuzuhören. Es ist natürlich viel leichter, auf Social Media die ersten zwei Zeilen einer Person zu lesen und sich schon eine Meinung gebildet zu haben und dann einzuordnen, ist das, was ich unterstütze oder ist das, was ich ablehne, und dementsprechend dann wiederum darauf zu reagieren.
Ja. Aber dann würde sie ähnlich wie die Entwickler von Social Media Apps sagen, an meinem Kind würde ich kein Social Media in die Hand drücken.
Ja, also meine Kinder sind jetzt noch zu klein. Insofern ist das zum Glück keine Diskussion.
Noch kein Thema.
Noch kein Thema, genau. Ich glaube schon, dass soziale Medien auch für Kinder und Jugendliche heute dazugehören und Teil von der sozialen Realität sind. Ich glaube, ich würde schon schauen, dass die Kinder Zugang haben zu dieser sozialen Realität, die es ja nun mal auch ohne sie gibt. Aber das zeitlich zu beschränken, das sage ich jetzt als junger Vater, der noch keine Teenager-Kinder zu Hause hat, denen er von seinem Plan erzählen muss. Aber ich glaube, Zugang ja, aber beschränkt, also zeitlich beschränkt, inhaltlich beschränkt und gleichzeitig mit viel Erklärung, wie man gewisse Dinge, die man sieht, einzuordnen hat.
Okay. Also Kind könnte es dann bald als Podcast nachhören, was ihr Vater gesagt hat. Allenfalls, das Leben her ist es
Ganz genau.
öffentlich nachher
Ja,
einhörbar.
genau. Die können das dann mal nachhören, wenn sie soweit sind.
Vielleicht noch kurz zum Schluss, Frage ganz allgemein, gibt es irgendwelche speziellen Ergebnisse aus Ihrer Studie, wo auch Sie jetzt überrascht hat?
Also gute Frage. Wir machen natürlich viel Forschung wirklich zum, wie kann man Netzwerke messen, also methodische Fragen, wie kann man Netzwerke analysieren, also eher statistische Fragen. Aber in der angewandten Forschung ist es vielleicht das, was ich eben schon kurz erwähnt hatte, die Tatsache, wie stark eigentlich die Zufälligkeit von Begegnungen sein kann, wenn es um das Entstehen von Beziehungen geht. Das lässt einen natürlich dann auch ein bisschen reflektieren, was sind die Zufälligkeiten, die zu meinen Netzwerken geführt haben, zu den Netzwerken, in die ich jetzt eingebettet sind. Und also das ist vielleicht das interessanteste oder eine der interessantesten oder überraschendsten Ergebnisse, wie stark eigentlich diese Zufallseffekte sind bei dem Entstehen von Netzwerken.
Und das ganze Leben prägt allenfalls.
Ja, ganz genau. Also es sind zufällige Erlebnisse, die tatsächlich das ganze Leben prägen können.
Und vielleicht noch zum Schluss ein Resultat aus Ihrer Forschung. Kann es sein, dass Sie auch selber beeinflusst haben, wie Sie sich verhalten jetzt in sozialen Netzwerken, jetzt soziale Medien, aber auch in Netzwerk im, sag ich mal, im echten Leben?
Ich glaube nicht so, nein.
Okay.
Also vielleicht, dass ich ab und an reflektiere auch über meine eigenen Beziehungen, das mag sein, aber ich bin sicherlich niemand, der seine Netzwerke optimiert. Ich bin im Gegenteil eher jemand, der Geburtstage von Freunden vergisst und sich dann eine Woche später meldet. Also
Aber lieber
ich bin,
spät als
ich bin
nicht.
kein großer Netzwerker im eigenen Leben, also.
Okay. Gott sei Dank gleich wie mir in dem Fall. Herr Schott, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, ganz vielen Dank für die Einladung.